Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Der Bauphysiker und Materialforscher Günther Kain war ja schon mehrere Male zu Gast im Podcast Simple Smart Buildings. Eine Episode, die auf großes Interesse bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gestoßen ist, ist die Episode über Dorfmoos gewesen. Ich verlinke über die Kapitelmarke diese Episode. Und Günther Kain arbeitet ja auch an der Fachhochschule Salzburg in Kuchl. Und hier gibt's neue Erkenntnisse in der Materialforschung zu Dorfmoos. Und ich ersuche dich einfach, erzähl uns, was gibt's da Neues über Dorfmoos?
Ja, wir hatten das große Glück, dass wir zwei Masterstudierende des Studiengangs Holztechnik und Holzwirtschaft begeistern konnten, sich diesem Thema zu widmen. Das ist der Thomas Kranig und die Angela Stamminger, die sozusagen ihre abschließende Arbeit dem Thema Torfmoos widmen, wobei sie zwei unterschiedliche Stoßrichtungen verfolgen. Thomas versucht, Torfmoos ohne zusätzliche Bindemittel zu Matten bzw. Platten zu verarbeiten, während Angela versucht, unter Einsatz von Bindemitteln ebenso Torfmoosplatten für den Dämmeinsatz herzustellen.
Für unsere Hörerinnen und Hörer so als Zwischenbemerkung für diejenigen, die sich jetzt nicht die erste Episode zum Thema Dorfmoos angehört haben. Dorfmoos ist ein natürliches Material, ein Torfbildner, das unsere Hochmoore erst entstehen hat lassen. Also unsere Hochmoore sind ja verwittertes Torfmoos und jetzt wird Torfmoos wieder in großem Stil gepflanzt in Norddeutschland, in sogenannten Paludikulturen. Dort werden trockengefallene, zerstörte Moore wieder vernässt, wieder aufgebaut. Und dieses Torfmoos hat den Riesenvorteil, sehr große Mengen CO2 dauerhaft speichern zu können. Und dieses Dorfmoos fällt jetzt bei diesen Paludiokulturen eigentlich als Ernteprodukt an, wird zu Torfmüll verarbeitet, was ja auch wieder problematisch ist, dieser Kompostiervorgang, weil ja da wieder CO2 frei wird. Und dein Ansatz oder unser Ansatz ist der, dieses Torfmoos stofflich höherwertig zu verarbeiten. Da gibt es eben in dieser Episode 1 Informationen dazu, wo wir uns überlegt haben, bei dem Einbau von Fenstern dieses Torfmoos zu verarbeiten. Und jetzt geht es eben weiter, dieses Torfmoos großflächiger als Dämmstoff zu verarbeiten.
Genau, um sozusagen dieses tolle Material auch für Standardanwendungen nutzbar zu machen. Und gerade beim Dämmen ist es ja dann trotzdem oft so, dass Dämmstoffe flächig aufgebracht werden sollen und darum der Gedanke, dieses Material in Plattenform beziehungsweise Mattenform zu bringen.
Aber da ist gleich das Denken quasi an das Ende des Produktzyklus, dass man sagt, irgendwann mal, hoffentlich sehr spät, denn je länger das Produkt in Einsatz bleibt, desto länger ist ja das CO2 im Produkt gebunden. Irgendwann einmal, hoffentlich, wir kennen ja Dorfmoosdichtungen Mitte 18. Jahrhundert, die noch funktionieren. Irgendwann einmal wird es das Ende seines Lebenszyklus erreicht haben und da wäre es natürlich gut, wenn das kein Kompositmaterial ist, sondern wenn das möglichst in Reinform kompostierbar wäre.
Ja, und speziell die erste angesprochene Forschungsarbeit versucht den Effekt zu nützen, dass Moos sehr hohe Wassermengen aufzunehmen vermag, also das ist das Vielfache, Faktor 10 und mehr des Eigengewichts und dabei auch relativ stark quillt. Und der Student geht den Ansatz, dass er Moos gezielt benässt, es dann verdichtet, wo sozusagen aufgrund der Volumenabnahme dann eine Kohäsionskraft entsteht und dann, dass dieses diesen verpressten Teil Moos wieder trocknet und erstaunlicherweise erhält er so relativ guten Zusammenhalt, ohne Bindemittel.
Und der Zusammenhalt ist ausreichend gut für die Verarbeitung, wenn man dann diese Torfmoos-Dämmplatten eben bei Gebäuden einbaut, dann kann man mit denen handwerklich zufriedenstellend agieren?
Ja, ich würde sagen, für Mattenanwendungen, also dort, wo man zum Beispiel jetzt flexible Dämmstoffe in sparen Zwischenräumen beispielsweise einklemmt, so etwas wäre mit diesen Matten möglich. Der andere Weg ist, dass man wirklich Platten erzeugt, die dann auch mit zum Beispiel einer Handkreissäge zugeschnitten werden können, zum Beispiel an der Fassade einsetzbar, und dort wird ein Bindemittel beigemengt. Allerdings, um diesem ökologischen Gesamtansatz Rechnung zu tragen, ein ökologisches Bindemittel. Und zwar hat hier die Studierende mehrere Systeme getestet. Und wir haben unter anderem Glutinleime als ganz spannende Möglichkeit detektiert, wo sozusagen Knochenleime unterschiedlichster Herkunft.
Die stammen ja größtenteils, soweit ich das weiß, aus der Tierkadaververwertung.
Genau.
Als wo man auch letztlich ein Abfallprodukt wieder stofflich höherwertig verwendet.
Genau. Und die Herausforderung besteht, diese Kollagenleime mit niedriger Viskosität einzurichten, sodass sie sprühbar werden. Und dann kann dieser Leim auf die Fasern gesprüht werden und in einer Presse verdichtet werden. Und die Ergebnisse sind sehr vielversprechend.
Und gibt es da schon Ergebnisse oder Untersuchungen, wie praktisch dieser aufgesprühte Leim auf die Oberfläche des Mooses, wie weit der jetzt die Eigenschaften beeinflusst? Ändert sich da die Wasseraufnahmefähigkeit des Mooses oder?
Ja, also Beleimungen für Kompositherstellung sind ja dann immer ideal, wenn sozusagen im Idealfall jeder Partikel, jede Faser von einem dünnen Mantelklebstoff ummantelt ist. Und gerade beim Sprühen schafft man das relativ gut. Das heißt, dass die Wasseraufnahmefähigkeit des Mooses etwas reduziert wird durch den Leim.
Und weil du vorher erwähnt hast, das ist auf der Kreissäge schneidbar, sind diese Matten dann von der Dichte her?
Die liegen so im Bereich zwischen 70 und 150 Kilo. Höher ginge natürlich auch, aber dann leidet der Dämmeffekt. Man hat ja im Prinzip bei Dämmstoffen immer den Zusammenhang größere Dichte, größere Wärmeleitfähigkeit. Darum bleibt man da unter 150 und nach unten hin ist man einfach von den Stabilitätsanforderungen begrenzt.
Aber der Dämmstoff ist dann natürlich von der Wärmespeicherfähigkeit nicht im Spitzenfeld.
Das ist richtig, weil die Masse dann fehlt. Da sind natürlich schwerere Dämmstoffe im Vorteil. Wobei das immer eine Trade-off-Betrachtung ist zwischen dem Dämmvermögen und dem Speichervermögen. Was vielleicht ganz interessant ist, wird der nächste Schritt sein, dass man sich im Sinne von Simple Smart Materials anschaut, die Interaktion Holz-Dorfmoos zum Beispiel. Und da scheint sich abzuzeichnen, dass das Moos aufgrund seiner aggressiven Wasseraufnahme im Kontakt mit Holz diesem die Feuchtigkeit entzieht. Und das ist natürlich für die Dauerhaftigkeit von Konstruktionen hochspannend.
Das heißt, bei einer ganz bestimmten Luftfeuchtigkeit nimmt das Dorfmoos deutlich mehr Feuchtigkeit, wie du sagst, aggressiv auf.
Genau.
Und entzieht dem Holz Feuchtigkeit, sodass das Holz eigentlich trockener ist, als es im Regelfall ohne Dorfmoos bei dieser Luftfeuchtigkeit wäre. Und damit gelingt es natürlich, die Feuchtigkeit des Holzes unter ein Niveau zu setzen, wo das Holz noch für Mikroorganismen anfällig wäre oder einen Nährboden für diese Mikroorganismen bilden würde.
Ja, genau. Wir kennen einen ähnlichen Prozess ja Kontakt-Lehm-Holz, wo dasselbe stattfindet. Und jetzt wäre es natürlich spannend, im Bereich der Dämmstoffe ebenso eine entsprechende Wirkung zu haben. So könnten wir dann Wandaufbauten konstruieren, die einerseits aus 100% natürlichen, auf nachwachsenden Ressourcen basierenden Materialien bestehen und zum anderen dann die Dauerhaftigkeit erhöhen. Und damit ist man dann bei, ja, Smart Materials, allerdings nicht im Hightech-Bereich, sondern materialseitig positioniert.
Ja. Erfordert aber natürlich eine gründliche Arbeit in der Materialforschung, um diese Eigenschaften genau auszuloten. Und ich denke, letztlich müsste natürlich hier auch ein Dauerversuch stattfinden, um wirklich zu schauen, wie wirkt sich das auf lange Sicht aus.
Genau, und diese Datenbasis oder diese Charakterisierungen versuchen wir Schritt für Schritt durchzuführen. Es ist auch dann die Frage der Dampfdiffusionstauglichkeit. Die ist grundsätzlich sehr gut, aber sie gehört natürlich beziffert. Beziehungsweise gibt es auch die Anstrengung, gesteuert die Dampfdiffusion einzustellen. Sozusagen die Überlegung, dass man zum Beispiel bei diesen Torfmatten innen einen Layer höherer Dichte erzeugt in der Produktion und sozusagen das Dichteprofil nach außen hin abnimmt, sodass eine natürliche Dampfbremse im Material vorhanden ist.
Und wenn ich jetzt wieder diesen Gedanken aufnehme, mehr oder weniger die aggressive Wasseraufnahme des Mooses, die aber dem Moos nicht schadet, weil ja Moos letztlich von seiner natürlichen Konstruktion, wenn man das so nennen kann, von seiner Biokonstruktion, letztlich ja dazu geeignet ist, gut mit Wasser umgehen zu können, so denke ich, wäre es ja gar nicht so schädlich, wenn in der Dorfmoosebene in dieser Schicht Kondensation stattfinden würde. Oder gibt es da Werte oder Erfahrungen wie?
Moos ist auf jeden Fall darin sensationell, Wasser schnell aufzunehmen. Also wir wissen aus den ersten Vorversuchen, dass ungefähr die Hälfte des maximal aufnehmbaren Wassers innerhalb sehr kurzer Zeit, also innerhalb von Minuten aufgenommen wird. Und um aufs Kondensat zurückzukommen, dieses erzeugt ja im Regelfall die größten Probleme, wenn es sozusagen flüssig anfällt, im Sinne von wirklichem Tauwasser, Schwitzwasser, beziehungsweise wenn es nicht mehr austrocknet. Und die Überlegung ist jetzt, wenn wir ein Material hätten in Form von Torfmoos, welches das anfallende Kondenswasser sofort aufsaugt wie ein Schwamm und es aber dann aufgrund der guten Diffusionstauglichkeit auch wieder schnell abtrocknen lässt, so könnten wir diese gesamte Tauwasserproblematik sehr elegant entschärfen und vor allem fehlertolerant entschärfen.
Weil ja das Material natürlich reagiert und letztlich keine äußeren Regelsysteme braucht, sondern letztlich wir möglichst gut über das Material Bescheid wissen müssen, dann entsprechende Dichten aufbauen und dann noch der von dir beschriebene Effekt, dass ja diese Dorfmoosschicht, die dann im Regelfall außen am Gebäude an einer Holzkonstruktion dran liegt, letztlich die Feuchtigkeit vom Holz wegtransportiert und so das Holz eigentlich trockener hält. Da fällt mir der Umstand ein, dass ja Dorfmoos in Südamerika auch für Babywindel verwendet wird als Saugschicht, dass letztlich zieht man dem Gebäude eine Windel an, die es trocken hält.
Und dann nämlich aufgrund der von dir beschriebenen Prozesse wird es wahrscheinlich auch möglich, das Material als Innendämmung anzuwenden, weil dort ja auch immer das Thema ist, wie kriege ich die Feuchtigkeit, die dort dann temporär entsteht, schnell in die Dämmschicht. Man spricht da von kapillaraktiven Materialien. Und genau das ist Dorfmoos in sehr hohem Grade. Und insofern ist es gerade in Kombination mit dem Holzbau ein wahrscheinlich sehr, sehr spannendes Material.
Wir sind ja hier natürlich jetzt am Anfang einer Entwicklung. Also diese Anfang ist jetzt, wir wissen einerseits, dass dieses Dorfmoos schon sehr lange in Verwendung stand. Der älteste reale Befund, den wir gefunden haben, war Mitte 18. Jahrhundert als Fugendichtung zwischen Holzbalken. Dann kam dieser Werkstoff, geriet in Vergessenheit, kam außer Gebrauch, wurde durch industriell gefertigte Materialien substituiert. Und das ist ja letztlich so eine Wiederentdeckung
des Dorfmooses. Ja, ein Back to the Roots. Und doch auch die Anforderung, dass wir heute aufgrund verschiedenster Normen und deren Berechnungsvorschriften Materialien und Konstruktionen auch sehr gut charakterisieren können müssen. Und so ist es doch auch Aufgabe der Materialforschung, dass man genau diese Werte auch liefert und erhebt. Um das, was wir aus historischer Referenz wissen, sehr gut funktioniert, auch wieder einsetzen zu dürfen. Das ist ja irgendwo vielleicht auch bedenklich, dass es diesen Schritt braucht, aber so ist es nun mal.
Also das ist eigentlich dieses Spannungsverhältnis zwischen Erfahrungswissen und normativen Anforderungen, dass wir letztlich auch als Materialwissenschaftler mehr oder weniger danach trachten müssen, das, was wir ohnehin schon wissen, durch Versuche zu belegen. Wobei das natürlich rein wissenschaftstheoretisch ja ein kritischer Ansatz ist.
Stimmt, ja. Darum versucht man natürlich im wissenschaftlichen Prozess vorerst möglichst wenig vorauszusetzen und durch das Experiment den Beweis zu führen. Vielleicht noch ein anderer Ansatz, der uns in der Diskussion dieser Probekörper untergekommen ist, ist, dass diese Torfmoosplatten auch eine sehr eigentümliche Ästhetik ausstrahlen. Und man wird auch in weiterer Folge diskutieren, ob zum Beispiel der sichtbare Dämmstofflayer, die sichtbare Dämmung ein Anwendungsfeld darstellt, dass es plötzlich en vogue wird, eine schöne Dämmung auf einem Gebäude zu haben. Also zum einen nachhaltig biologisch, aber dann auch ästhetisch hochwertig. Ein Aspekt, den man ja bei den Polystyrolplatten
eher stark
ermangelt.
Jetzt Neugierde, aber soweit wird es natürlich in der Forschung nicht sein. Würde so eine Torfmoosplatte eine Bewitterung, eine Beregnung aushalten?
Mit der Bindung von Glutinleim eher nicht, weil wir ja wissen, dass diese Kollagene dann doch wasserlöslich sind. Das wird eine Frage der eingesetzten Bindemittel sein. Also wir haben zum Beispiel auch einen Weg mit Kalkcasein getestet, welches eine sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweist. Also dort kann ich mir das vorstellen. Das ist eher wieder die Problematik des Leimes. Also der Kalkcasein ist eine zähe Masse, die sich sehr schwierig zur Benetzung von oder sehr schlecht zur Benetzung von Fasern eignet. Und da wird man gerade in der Klebstoffrezeptierung sicher noch Anstrengungen unternehmen müssen.
Weil die Porosität ist ja an sich kein Problem. Also ich kenne jetzt Fassaden, wenn wir jetzt vom Steinbereich sprechen, also ich kenne Fassaden aus natürlichen Kalksinter, aus Tuffen im Innsalzach-Gebiet. Das sind Fassaden oder das sind tragende Wände von Gebäuden aus dem 15., 16. Jahrhundert, wo dieser hochporöse Kalksinter unverputzt seit Jahrhunderten der Atmosphäre ausgesetzt ist und eigentlich kaum Verwitterungsspuren oder Schäden zeigt, weil eben durch diese hohe Porosität letztlich auch ein sehr schnelles Ausdiffundieren der Feuchtigkeit möglich ist. Aber von der Ästhetik her, das ist natürlich so spannend, dass sich diese Techniken letztlich dann auch in einem anderen Erscheinungsbild der Gebäude zeigen und das Gebäude möglicherweise wieder authentischer wird, wenn es eben das
genau
zeigt, was es anhat und keine Verkleidung trägt.
Genau, das Verdecken sozusagen aufzuhören. Und es ist vielleicht auch ein Paradigmenwechsel, dass nicht unbedingt das dichteste und festeste Material den Sieg davon trägt. So ist es ja im Moment im Bauwesen. Man betoniert, man verstärkt mit Stahl, man bringt dichte
Kunststofffolien
auf, man modifiziert Putze mit organischen Bindemitteln, um sie dichter, abwaschbar und sonst was zu machen. Und wir versuchen einen Weg zu gehen, wie du andeutest, wo wir Diffusionsoffenheit, sichtbare Porosität, auch organisch zersetzbares Material intelligent einsetzen. Denn das ist natürlich schon auch ein Aspekt. Zuerst möchte ich das Material natürlich langlebig am Gebäude einsetzen. Aber wenn es das Potenzial bietet, dass es auch einfach in natürliche Kreisläufe zurückgeführt werden kann, bin ich am Ende des Tages Gewinner.
Die Forschungsergebnisse oder Zwischenergebnisse, von denen du uns berichtest, das ist ja erst der Beginn der Forschung. Ist auf dem Gebiet schon etwas publiziert zu diesen neuen, also es gibt diese älteren Publikationen, die ich verlinke, eben zur historischen, also ich mache hier einen Kapitelmarker und verlinke zu Publikationen über Torfmooseinsatz, historischen Torfmooseinsatz, beziehungsweise zu dem als Fensterdichtungsbereich, aber zur Plattenproduktion
gibt es noch nichts, aber wir werden das dann, sobald die Ergebnisse vorliegen, auch erstellen, versuchen, das der Fachwelt auch zur Verfügung zu stellen und vor allem auch die Diskussion anzuregen. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Werkstoffwissenschaftler diese Art des Materials annehmen werden. Und ja, da können wir dann sicher zu gegebener Zeit uns auch in dieser Podcast-Serie wieder den Ergebnissen widmen.
Und so abschließend die Frage, du hast ja auch Erfahrungen mit, wie beim Rindendämmstoff, dass der ja schon mehr oder weniger produktionsreif entwickelt wird, aber es dann doch relativ lange dauert, bis so eine Idee, bis so ein Produkt dann wirklich in die Fertigung geht. Also Frage 1, wie lang schätzt du, würde es dauern, bis solche Dorfmoosplatten am Markt sind?
Ja, sofern man das jetzt industriell betreiben wollte und man die entsprechenden Zulassungen der Prüfinstitute abarbeitet, würde ich sagen, in etwa ein Jahr, wenn man forciert arbeitet, vielleicht auch etwas schneller. Man hat ja beim Impfstoff gesehen, wenn der Wille da ist, geht es sehr schnell. Ja. Ich glaube aber mittlerweile, dass der Weg der Zukunft eher sein wird, dass man Open Source den Prozess der Herstellung zur Verfügung stellt, ja, dass Menschen sagen, ich will genau das und auf Prüfzertifikate verzichten, dass es natürlich im Umkehrschluss dann auch keine Haftungsdiskussion gibt und Menschen wieder eigenverantwortlich gute Materialien und Konstruktionen umsetzen.
Und du denkst, es wäre machbar, wenn wir hier ein brauchbares YouTube-Video oder eine vielleicht sogar gezeichnete Anleitung herstellen, dass so ein durchschnittlich handwerklich begabter Mensch solche Dorfmoosplatten herstellen könnte?
Also da bin ich absolut zuversichtlich, weil die beteiligte Chemie natürlich ungiftig ist, das Verpressen von Platten mit wenig Kraftaufwand funktioniert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Häuselbauer zum Beispiel ihre Dämmstoffe aus Dorfmoos selbst mit Nachbarschaftshilfe herstellen können.
Ja, das ist ja ein sehr schöner Zukunftsaspekt. Danke, Günther.
Danke sehr.
Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.